Kleeradio Wissen. Update.
Niemand hat das Recht, Polizei- und Feuerwehrbeamte an Leib und Leben zu gefährden.
Was heute in Frankfurt passiert ist, beschäftigt nicht nur Finanzminister Wolfgang Schäuble. Barrikaden aus brennenden Autoreifen, Polizeiwagen stehen in Flammen, es gibt Verletzte und Festnahmen. Und das alles mitten in der Stadt. In Frankfurt hat es heute schwere Ausschreitungen gegeben. Das Bündnis Blockupy hatte zum Protest aufgerufen, weil heute das neue Gebäude der Europäischen Zentralbank eröffnet wurde. Gekommen sind nicht nur Demonstranten, sondern auch Randalierer. Das ist unser Thema heute im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update. Was passiert, wenn die Solidarität vieler erwacht? Wenn sich unzählige aus ganz Europa aufmachen, um ein Symbol zu stürzen? Die Europäische Zentralbank, die nur ein Spieler ist. Aber irgendwo muss es beginnen.
Es war der Aufruf zum Blockupy-Protest bei YouTube. In den nächsten Tagen wird wohl Thema sein, ob er schon ein Vorgeschmack auf heute war. In dem Video sind Demonstranten zu sehen, die an Polizeiabsperrungen rütteln. Ruinen von leerstehenden Häusern werden dem Neubau der EZB-Zentrale gegenübergestellt. Dabei hatte Blockupy dazu aufgerufen, dass der Protest friedlich sein sollte. Ein Blockupy-Vertreter bedauerte die Gewalt. Allerdings äußerte er auch Verständnis dafür, dass Menschen wütend seien. Der Protest heute wird wohl vor allem durch die Gewalt in Erinnerung bleiben. Über Frankfurt waren am Morgen schwarze Rauchschwaden zu sehen. Aktivisten sollen die Feuerwehr daran gehindert haben, Brände zu löschen. Die Feuerwehr hat bei Twitter ein Bild gepostet von den Schäden an einem ihrer Leiterwagen durch einen Angriff. Schaufenster wurden eingeschlagen und auch Autos zerstört, die keine Polizeiwagen waren, wie das von diesem Familienvater.
Das ist natürlich eine extrem harte Aussage, ne? Dass man sagt, so ein Auto mit 3 Kindersitzen machen wir jetzt kaputt. Aber ist halt so.
Über die Motive der Randalierer gibt es viele Theorien. Beobachter vermuten die Wut über Armut, vielleicht Hass auf die Politik Deutschlands. Die Blockupy-Bewegung gibt der Europäischen Zentralbank die Schuld an der Krise in vielen europäischen Ländern. Für diese Rednerin ist die Lage klar.
Wir werden entschlossen auf die Straße gehen, denn die Europäische Zentralbank fährt einen Verelendungskurs. Die Politik der Europäischen Zentralbank führt in letzter Konsequenz zu Toten.
Ludger Fittgau erklärt die Sicht von Blockupy auf Europas Probleme.
Das linke Bündnis macht europäische Institutionen wie die EU und die Europäische Zentralbank mitverantwortlich dafür, dass etwa in Griechenland Teile des Gesundheitssystems zusammengebrochen sind. Durch die strengen Sparauflagen nämlich, die die EZB gemeinsam mit der EU und dem Internationalen Währungsfonds Ländern wie Griechenland oder auch Spanien verordnet hat. Das Blockupy-Bündnis begreift den neuen, architektonisch eindrucksvollen Sitz der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main als Symbol für eine Europapolitik, die zu sehr den Interessen des internationalen Kapitals und zu wenig den Bedürfnissen der europäischen Völker dient.
Der Protest von Blockupy vor der Europäischen Zentralbank heute hat auch die Eröffnungsfeier dort erreicht. EZB-Präsident Mario Draghi ging in seiner Eröffnungsrede auf die Kritik der Demonstranten ein.
Sie meinen, Europa zeige zu wenig Solidarität, müsse mehr tun. Andere sagen, die EZB tue zu viel. Sie plädieren für eine Renationalisierung der Wirtschaft und der Wirtschaftspolitik.
Die EZB hatte schon im Vorfeld auf die Protestaufrufe reagiert. Unter anderem deshalb ist die Eröffnungsfeier deutlich zusammengestutzt worden. Ursprünglich war sie angeblich mit Staatschefs geplant. Am Ende kamen nur Hessens Wirtschaftsminister und Frankfurts Oberbürgermeister. Am Nachmittag haben in Frankfurt noch einmal mehrere tausend Demonstranten gezeigt, dass Protest auch friedlich geht. Bei einer großen Demo auf dem Frankfurter Römer.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Proteste rund um die EZB in Frankfurt beschäftigen auch das Netz. Manche User unterstützen die Blockupy-Bewegung, zum Beispiel schreibt Nordstern 2 auf der Seite der Tagesschau. Die Aggressivität der Demonstranten steigt wohl proportional mit der Aggressivität, mit der die EZB in das Leben der normalen Leute eingreift. Oliver Krüger 1 schreibt bei Spiegel Online, schade für die Demonstranten, die gewaltfrei demonstrieren wollen. Glück für die Banker, dass es wieder mal brennende Autos gibt. Dann kann man sich schön von den Demonstranten allgemein distanzieren und sich auch nicht auf eine Diskussion mit ihnen einlassen. Viele Nutzer kritisieren aber auch die Gewalt einiger Demonstranten. Ein User schreibt auf der Tagesschau-Seite, wieder einmal schaden die linken Chaoten dem Steuerzahler, deshalb sollte man denen die Schäden in Rechnung stellen. Wer hat überhaupt Zeit, dort teilzunehmen? Die, die arbeiten, können zu der Zeit gar nicht, weil sie im Geschäft sind. Vera Bunse twittert, kontraproduktiv, Ignoranten, die bei Blockupy für höchst schädliche Bilder sorgen. Ein Bild mit Feuer toppt 10.000 friedliche Anliegen. Und Redwine twittert, das Demonstrationsrecht ist zu wichtig, um es sich von dummen Krawalltouristen kaputt machen zu lassen.
Was sonst noch wichtig war?
In Tunesien sind mehr als 20 Menschen bei einer Geiselnahme getötet worden, darunter wohl auch Touristen aus Deutschland. Die Bundesregierung hat bis jetzt nicht bestätigt, dass Deutsche unter den Opfern sind. Die Angaben kommen von der tunesischen Regierung. Terroristen hatten das Nationalmuseum in der Hauptstadt Tunis angegriffen und zeitweise auch Geiseln genommen. Die Regierung in Tunesien spricht von einer Tat von Islamisten. Israel rückt möglicherweise weiter nach rechts. Die Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu ist überraschend stärkste Kraft geworden. Erst hatte es noch nach einem Patt bei der Parlamentswahl mit seinem Herausforderer ausgesehen. Netanyahu hatte im Wahlkampf massiv um die Stimmen rechter Wähler geworben und unter anderem einer wichtigen Friedensidee eine Absage erteilt, einem eigenen Staat für die Palästinenser. Netanyahu braucht allerdings noch Koalitionspartner, um weiter regieren zu können. Es wird erwartet, dass die Verhandlungen darüber schwierig werden. In Augsburg ist ein Urteil gefallen im Zusammenhang mit der Verwandtenaffäre im Bayerischen Landtag. Der ehemalige Fraktionschef der CSU, Georg Schmid, ist zu 1 Jahr und 4 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, wegen Veruntreuung und Steuerhinterziehung. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Schmid seine Ehefrau jahrelang als Scheinselbstständige beschäftigt hatte. Viele Landtagsabgeordnete in Bayern hatten sich ihre Frauen, Söhne, Töchter oder andere Verwandte auf Staatskosten in ihr Büro geholt. Das sollte in Bayern seit dem Jahr 2000 nur noch in Ausnahmefällen möglich sein. Mehrere Abgeordnete sollen damals noch in letzter Minute Verträge mit Verwandten abgeschlossen haben. Uber hat für sein Geschäft in Deutschland einen Rückschlag eingesteckt. Das Landgericht Frankfurt hat dem App-Anbieter verboten, Fahrten in Deutschland zu vermitteln. Uber versucht, Taxis Konkurrenz zu machen, indem es Privatfahrer vermittelt. Das Gericht hat dieses Geschäftsmodell für rechtswidrig erklärt. Uber-Fahrer haben keine Taxilizenz. Der App-Anbieter kann sich noch gegen das Urteil wehren.
Was noch wichtig wird?
Die Lufthansa-Piloten streiken weiter. Morgen sind die Langstreckenflieger dran. Heute ist rund die Hälfte der Kurz- und Mittelstreckenverbindungen ausgefallen. Ein Gewerkschaftssprecher will mehr Druck machen.
Wir brauchen ein Umdenken im Management, dass man gemeinsam mit uns Lösungen sucht. Und deswegen sind wir der Meinung, dass es sinnvoller ist, den Druck jetzt zu erhöhen. Wir können ja nicht noch jahrelang jetzt in diesem gemächlichen Tempo weitermachen. Deswegen halt das Nachlegen.
Von den Streiks waren heute rund 80.000 Lufthansa-Passagiere betroffen. Viele von ihnen wurden umgebucht. Eine Lufthansa-Vertreterin spricht von Streikroutine.
Die Lufthansa hat ja leider in den letzten 12 Monaten viel Erfahrung sammeln müssen im Streikmanagement. Ich glaube, da sind wir richtig gut. Wir hätten gerne, dass unsere Kunden andere Qualitäten von uns regelmäßig sehen können. Aber das läuft wie geplant.
Auch für die Streiks morgen sollen viele Passagiere umgebucht werden. Von der Lufthansa heißt es dazu, dass sie genug Partner-Airlines hat.
Und sonst in der Welt?
In Äthiopien müssen 50.000 Flüchtlinge in ein anderes Flüchtlingslager umziehen. Sie waren vor dem Bürgerkrieg aus dem Südsudan ins Nachbarland Äthiopien geflohen. Letzten Sommer wurden ihre Flüchtlingscamps dann vom Regen überschwemmt. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR berichtet, dass für sie jetzt neue Camps gebaut wurden und Freiwillige sie mit Bussen dorthin bringen. Der Südsudan ist das jüngste Land der Welt und erst seit 4 Jahren ein eigener Staat. Vor gut 1 Jahr brach dort ein Bürgerkrieg zwischen Rebellen und Regierungsanhängern aus, vor dem viele Menschen nach Äthiopien geflohen sind. Äthiopien ist im Moment laut dem UNHCR das Land in Afrika, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Ungefähr 670.000 Menschen aus dem Südsudan, Somalia, Sudan und Eritrea. Menschen, die von Nord- nach Südkorea fliehen, leiden nach ihrer Flucht oft unter den hohen Schulden, die sie bei ihren Schmugglern noch begleichen müssen. Das berichtet die südkoreanische Zeitung Chosun Ilbo. Nordkoreanische Flüchtlinge bekommen zwar umgerechnet 5.000 Euro pro Person von der südkoreanischen Regierung, um sich nach der Flucht eine neue Existenz aufzubauen. Viele von ihnen schulden ihren Schmugglern aber noch deutlich mehr Geld. Eine Frau sagte der Zeitung, sie habe sich ihr Leben in Südkorea in den tollsten Farben ausgemalt, aber jetzt habe sie keine Ahnung, wie sie jemals die Schulden zurückzahlen solle. Weil die Grenze zwischen Nord- und Südkorea quasi unüberwindbar ist, gelingt die Flucht höchstens über China. Im Nordwesten Kasachstans versuchen Wissenschaftler seit 2 Jahren, die Ursachen für eine seltsame Schlafkrankheit zu finden. Weil bis heute die Ursache unklar ist, sollen die Bewohner der betroffenen Ortschaft jetzt umgesiedelt werden. Das berichtet die Nachrichtenseite eurasianet.org. Die Dorfbewohner hatten das erste Mal 2013 darüber geklagt, dass sie plötzlich und mitten am Tag in einen tiefen Schlaf fielen. Manchmal dauerte der viele Stunden, in Extremfällen sogar mehrere Tage. Betroffen davon war inzwischen fast jeder vierte der etwa 500 Einwohner. Mediziner und Wissenschaftler haben bis jetzt keine Erklärung dafür. Die Dorfbewohner glauben, dass eine stillgelegte Uranmine in der Nähe Ursache für die Krankheit ist. Trotz der Schlafkrankheit wollen viele Einwohner ihr Dorf aber nicht verlassen. Sie sagen, die Umsiedlung bereite ihnen größere Kopfschmerzen als die plötzlichen Schlafattacken. Versteckspielen bei IKEA. Das klingt nach einer lustigen Idee, findet der schwedische Möbelriese aber gar nicht so gut. Zumindest, wenn Tausende mitmachen wollen. In den Niederlanden wehrt sich das Möbelhaus gegen Aktionen bei Facebook, die genau dazu aufrufen. Aktuell gibt es zwei solche Aufrufe, einen für die Filiale in Amsterdam und einen für die Filiale in Utrecht. Für das Versteckspiel in Utrecht haben sich schon über 13.000 Menschen angemeldet, für das in Amsterdam sogar mehr als 20.000. Allerdings sollen die Spiele, wenn es nach IKEA geht, nicht stattfinden. Eine Sprecherin sagte jetzt, die Zahlen sind so groß, dass man die Sicherheit in den Filialen nicht gewährleisten kann. Die Organisatoren sollen sich andere Orte für ihr Versteckspiel suchen.
Wissensnachrichten.
Viele von uns haben höchstwahrscheinlich mit ihm die ersten Gehversuche im Internet gemacht, mit dem Internet Explorer. Den Browser mit dem blauen E gibt es seit 20 Jahren, aber jetzt geht seine Ära zu Ende. Microsoft hat angekündigt, dass der Internet Explorer eingestellt werden soll. Anna Berling aus unserer Nachrichtenredaktion, was sind denn die Gründe für diese Entscheidung?
Ja, die lassen sich eigentlich ganz gut unter dem Stichwort mieses Image zusammenfassen. Der Internet Explorer war mal der absolute Platzhirsch unter den Browsern, vor allem, weil er lange Zeit quasi untrennbar mit dem Betriebssystem Windows verbunden war. Aber inzwischen hat der Browser einfach nur noch einen schlechten Ruf. Er hinkt der Konkurrenz technisch hinterher, ist fast schon legendär langsam und vor allem kommt er immer wieder wegen Sicherheitsproblemen ins Gerede. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zum Beispiel hat mehrfach ganz offiziell davor gewarnt, den Internet Explorer zu benutzen und auch Microsoft selbst hat Nutzern schon vom eigenen Browser abgeraten.
Mittlerweile laufen deshalb ja Konkurrenten wie Firefox oder Googles Chrome dem Internet Explorer langsam den Rang ab. Wie geht's denn jetzt weiter?
Also es wird natürlich auch in Zukunft einen Browser von Microsoft geben, aber mit neuem Namen und auf einer neuen technischen Grundlage. Bisher trägt das Projekt den Codenamen Spartan, aber der offizielle Name wird noch gesucht. Fest steht bisher nur, dass der bitteschön dem Namen Internet Explorer möglichst unähnlich sein soll. Auf den Markt kommen soll der Browser im Sommer zusammen mit dem neuen Betriebssystem Windows 10. Und für Unternehmen wird es auch weiter einen Internet Explorer geben, falls sie darauf angewiesen sind. Ob und wie der dann noch weiterentwickelt wird, ist allerdings noch nicht bekannt.
Ja, aber klar ist, von den meisten Computern wird das blaue E des Internet Explorers endgültig verschwinden. Nach diesem kleinen Rückblick in die Browser-Geschichte kommt jetzt der Ausblick in die Zukunft des 3D-Druckers. Die Technik könnte da demnächst große Fortschritte machen.
Sie könnte vor allem sehr viel schneller werden. Forscher aus den USA haben zusammen mit einem Startup einen 3D-Drucker entwickelt, der nach ihren Angaben 25 bis 100 Mal schneller ist als die bisherigen Geräte. Die schaffen meistens höchstens ein paar Zentimeter Ausdruck pro Stunde, während mit der neuen Technik bis zu 30 Zentimeter pro Stunde zu schaffen sein sollen.
Das hört sich gut an, aber wie funktioniert das?
Ja, inspiriert wurden die Wissenschaftler, wie sie selbst berichtet haben, von einer Szene aus Terminator 2. Da wächst aus einer Pfütze aus flüssigem Metall ein Killerroboter hervor. Und so ähnlich sieht das Ganze auch bei diesen neuen 3D-Druckern aus. Das Modell entsteht aus flüssigem Kunststoff, der mit UV-Licht bestrahlt wird und dadurch aushärtet. Das Neue ist, dass der Drucker nicht bei jeder Schicht neu ansetzen muss, sondern dass die Struktur kontinuierlich ausgedruckt wird. Der Querschnitt des Objekts, das entstehen soll, wird im Prinzip wie ein Film aus UV-Strahlen in die Flüssigkeit reinprojiziert und das Objekt wird langsam, aber stetig aus der Flüssigkeit rausgezogen.
Das war jetzt viel zu großer Computertechnik. Zum Schluss gibt es aber noch was zu kleinen Fischen, zu ganz kleinen Fischen. Für die soll es jetzt mehr Werbung geben.
Ja, eine Umweltschutzorganisation aus den USA findet, dass wir mehr kleine Fische essen sollten. Sardinen oder Anchovies werden bisher nämlich meistens zu Fischmehl verarbeitet und landen dann statt auf unseren Tellern im Futtertrog von Schweinen oder Hühnern. Das ist eine Riesenverschwendung, finden die Umweltschützer. Sie glauben, dass das Meer Millionen Menschen mehr ernähren könnte, wenn wir die kleinen Fische nicht verschmähen würden. Deshalb haben sie gemeinsam mit mehreren Sterneköchen eine Aktion gestartet. Ab dem Tag des Meeres, am 8. Juni, wollen die Köche in ihren Restaurants mehr kleine Fische servieren.
Also dann mal guten Appetit und danke Anna Berling aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Ein Frühlingstag geht zu Ende. Im Moment ist es noch schön warm, aber heute Abend ziehen von Nordwesten her neue Wolken auf und in der Nacht fallen die Temperaturen auf 5 bis minus 3 Grad. Morgen überall etwas kühler als heute, außer im Südwesten soll es aber trocken und sonnig bleiben.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.